Ganz, ganz herzlich guten Morgen miteinander. Ich habe eine Frage, muss ich Hochdeutsch sprechen? Versteht jemand keinen Dialekt? Gut, tipptopp. Wenn eine Bibel mit dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. 2. Korinther, Kapitel 13 und die letzten Vers. Dort steht, ich lese euch das vor. Und ich lese es nach der neuen evangelistischen Übertragung oder Übersetzung. Da sagt Apostel Paulus, und das passt sehr gut auch zu der Einleitung, da sagt einmal der Apostel Paulus: Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch, lasst euch zurechthelfen. Nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der eure Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Vielleicht an der Zeit heute Nachmittag oder vielleicht auch heute Abend, leset doch einmal den ganzen 2. Korintherbrief durch, nach einer moderneren Übersetzung. Ich weiß nicht, wie lange sie haben, vielleicht 1,5 Stunden. Da können wir den ganzen Zusammenhang ein bisschen mit über. Der Apostel Paulus, er hat ja in Korinth 1,5 Jahre lang gearbeitet. 1,5 Jahre lang hat die Gemeinde persönlich als Pastor, sage ich mal so, betreut, hat sie angespornt, hat ihnen das Wort Gottes verkündigt, hat sie zurechtgewiesen, Tag und Nacht hat er gekämpft, viele persönliche Gespräche geführt. Und sein grosser Wunsch war eigentlich, dass Korinther doch umgestaltet werden, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, in ein Abbild, wo Jesus heisst. Dass sie einfach dort, wo sie sind, als Korinther, als Persönlichkeit, dass sie Jesus ausstrahlen. Oder wir sind heute von Zürich hier hingefahren und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was gestern Abend in Zürich war, gestern Nachmittag. Sind ihr auch gewesen? anscheinend nicht. Aber dann haben wir gestern Abend ein Hochsein gehabt, meine Frau und ich. Wir sind eingeladen gewesen und ich habe auch die Sache mitgemacht. Auf alle Fälle, wir sind dann oberhalb vom Zürichsee gewesen, in einem schönen Restaurant. Und unten durch hat man richtig die Bass, brumm, brumm, die ganze Nacht haben wir sie gehört. Das heisst, wir sind auch nicht so früh ins Bett heute. Auf alle Fälle dann auf dem Weg hierhin, da sieht man schon manchmal ein bisschen Gestalten, die etwas ganz anderes zum Ausdruck bringen, als wir als Christen sind. Sind wir ein Zeugnis, sind wir ein lesbarer Brief? Und das war ja der Grund, warum der Apostel Paulus in Korinth gekämpft hat. Und er schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, im 1. Vers, sagt er, an die Gemeinde Gottes, an die, die in Korinth sind, an die berufenen Heiligen. Weißt du, dass du ein Heiliger in Christus bist? Weißt du, dass du etwas ganz Neues bist, wenn du das Kind Gottes bist? Weißt du, dass du ein Kind vom Ewigen bist? Wir sind in Jesus, sind wir ein für alle Mal sind wir geheiligt. Abgewaschen, gereinigt. Vielleicht, wenn dein Leben nicht ganz so aussieht, ist das nicht dem Herrn Jesus seine Schuld, sondern wahrscheinlich eher unser Problem. Wir sind berufen als Heilige, wir sind geheiligt. Und dem Apostel Paulus möchte ich aber auch, dass die Gemeinde Korinth anfängt und auch mir ganz persönlich einen heiligen Lebensstil zu leben. Und um das geht es heute Morgen ein bisschen in dieser Botschaft. Und wenn wir wissen, Entschuldigung, wenn wir wissen, wer wir sind, dass wir Geheiligte sind, dass wir Kinder Gottes sind, dann braucht es doch immer wieder mal ein bisschen einen Ansporn, um auch zu entsprechen zu leben. Das brauche ich, das braucht ihr, das Miteinander. Komm, wir gehen weiter mit Jesus. Und der Apostel Paulus hat in der Korinther Folgendes geschrieben, in 1. Korinther 1,18, hat er ihnen etwas ganz groß vor Augen gemahnt, und dort steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das hat der Apostel Paulus der Korinther vor Augen gemalt. Für uns darf das Kreuz von Golgatha da sein, Herr Jesus, ich kann es nicht, aber du kannst es. Herr Jesus, ich bin ein Versager, aber bei dir darf ich immer wieder neue Vergebung bekommen. Herr Jesus, ich gehe auf die Nase, aber mit dir darf ich weitergehen. Der Apostel Paulus hat den Korinther zum Beispiel das hohe Lied der Liebe vor Augen gemalt. Und gerade gestern in dieser Botschaft auch, und auch in der Einsegnung oder auch in der Ehevorbereitung, die wir mit dem Ehepaar gemacht haben, da haben wir unter anderem auch den 1. Korinther Kapitel 13 angeschaut. Und dort wird uns etwas vorgezeigt. Und interessant, in dem ganzen Kapitel kommt nie etwas vor von Gefühlen oder von Emotionen, sondern nur von Entscheidungen. Ich will. Und dort heisst es, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kann kein Neid, tut sie nicht aufspielen. Ist nicht eingebildet. Aber ich merke nichts von Schmetterling. Kommt nicht drinnen vor. Sondern es ist eine Entscheidung, ich möchte lieben. Ich möchte freundlich sein. Ich möchte nicht neidisch sein. Und der Apostel Paulus hat das nicht nur predigt, sondern hat das persönlich auch vorgelebt. Der Apostel Paulus hat das vorgelebt durch einen hingebungsvollen Dienst und durch ein hingebungsvolles Leben. Der Apostel Paulus hat aber in den Korinther noch viel mehr anders vorgelebt und auch vorzeigt, hat geredet über das, dass Jesus ist gestorben und ist auferstanden, dass er auferweckt ist, dass er bald wiederkommen wird. All das hat er den Korinther gezeigt. Und der Apostel Paulus hat eine lebendige Hoffnung auch proklamiert im Lebensstil, der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass nach dem Tod geht es weiter. Ich weiß, dass Jesus Christus wird wiederkommen. Ich weiß es, er schreibt das zum Beispiel in 1. Korinther 15. Und das, die Hoffnung, ist eine riesengroße Triebfeder vom Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat das predigt. Er ganz mit reinem Gewissen können sagen, wenn er zurückgeschaut hat auf den Dienst in Korinth, hat er können sagen, wir schauen auf miteinander, 1. Korinther 15, Vers 3. Ich würde es gerne mit dem Handy schauen oder in der Bibel, spielt mir keine Rolle. Da sagt Apostel Paulus, denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe. Das heisst, dass der Paulus sagt, all das, was ich von Herrn Jesus bekommen habe, das habe ich euch weitergegeben. Ich habe es euch weitergegeben, damit ihr auch als Gemeinde verändert werdet, als Gemeinde umgestaltet werdet, dass ihr als Gemeinde motiviert werdet, einen ähnlichen Lebensstil zu führen, wie ich euch vorgelebt habe. Theologisch hat der Paulus den Korinther alles weitergegeben. Sie haben alles gewusst. Sie haben die Kraft vom Auferstandenen kennengelernt, an dem Vorbild vom Apostel Paulus. Der Apostel Paulus tut den Korinther zum Beispiel auch das Abendmahl weitergeben. In keinem anderen Brief geht der Apostel Paulus auf das Abendmahl ein, aber nur bei den Korinther. Sie haben die Hoffnung von der Herrlichkeit erfahren. Gottes Liebe ist ihnen begegnet. Eigentlich sollte jetzt der Apostel Paulus, nachdem er all das gemacht hat, sollte er eigentlich in Korinth eine blühende Gemeinde antreffen. Eine Gemeinde, wo auf festem Grund steht, eine Gemeinde, wo es von der Liebe Jesu durchdrungen ist, eine Gemeinde, wo das Fundament kennt, nämlich das Wort Gottes, weil Paulus hat es bei ihnen verkündigt, 1,5 Jahre lang. Es hat eine Gemeinde sie eigentlich, wo von missionarischem Eifer einfach durchdrungen ist. Aber irgendwie ist da eine grosse Diskrepanz. Paulus hat alles gemacht, hat sich angestrengt, persönliches Vorbild, hat die theologische Grundlage gelegt. Der Paulus hat in vielen schlaflosen Nacht, hat er mit ihnen die Bibel durchgeschafft, hat unter Gespräch unter 4 Augen kam mit ihnen. Aber dann sagt er im 2. Korinther 12, Vers 20 und fortfolgende Vers sagt er ihnen. Und ich möchte euch ein bisschen zeigen, was der Apostel Paulus alles gemacht hat in Korinth, wie er geschaffen hat, wie er sich bemüht hat, wie er Gott groß gemacht hat, das Werk vom Herrn Jesus. Und dann sagt er ihnen in 2. Korinther 12, und das ist für mich irgendwie ein bisschen drückend, aber auch bedauerlich. Und es zeigt mir auch ein Stück weit, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, obwohl wir alles wissen, irgendwie durch Jesus aus den Augen zu verlieren. Oder das Fundament zu verlassen. Denn er schreibt nämlich in 2. Korinther 12 schreibt er Folgendes. Ich fürchte nämlich, dass ich euch, wenn ich komme, möglicherweise so antreffe, wie ich es mir nicht wünsche. Und dass dann auch ihr mich so kennenlernen müsst, wie auch ihr es nicht wünscht. Ich fürchte, dass mich bei euch womöglich Streit und Rechthaberei erwarten, Wutausbrüche, Rivalitäten, Verleumdungen, abfälliges Reden hinter dem Rücken der anderen, überhebliches Gehabe und Missstände aller Art. Wow. Also eine Gemeinde, die eigentlich gut starb, wo der Apostel Paulus, der große Apostel Paulus, eineinhalb Jahre predigt hat, da muss der Apostel Paulus sagen, du, bei euch ist es folgendermaßen. Wenn man ganz ehrlich hineinschaut, sagt er, da ist Streit, Rechthaberei, Wutausbrüche, Rivalitäten, Verleumdung, abfälliges Reden hinter dem Rücken, überhebliches Gehabe und Missstände aller Art. Ziemlich heavy, oder nicht? Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Apostel Paulus über diesen Zustand einfach auch enttäuscht war. Jetzt habe ich so viele Jahre gearbeitet, ich habe all meinen Einsatz gegeben, schlaflose Nacht gehabt, Tränen, Gebet. Und doch ist es irgendwie das Evangelium nicht ins Herz hineingedrungen. Sie haben es zwar da oben gehabt, aber nicht tak, 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 aber nicht ins Herz gefallen. Es hat keine persönliche Auswirkungen gehabt. Ihr theologisches Wissen in Korinth ist reine Kopfsache geblieben. Keine Herzensangelegenheit. Und doch sollte es schon ganz anders eigentlich aussehen und hätte auch das aussehen können. Und er selber ist ja das beste Beispiel dafür, wie Kraft Gottes wie das Evangelium Menschen kann verändern. Er, der ein Christushasser war. Er, der war der, der die Jünger Jesus verfolgt und nicht nur in Jerusalem, sondern bis nach Damaskus. Er ist mit Brief gegangen, von der hohen Priester ist er gegangen nach Damaskus, hat dort den Menschen verfolgt, inhaftiert, nach Jerusalem gebracht. Unter anderem war auch der, der die Tötung vom Stephanus hat beaufsichtigt. Und jetzt ist der Paulus vom Saulus zum Paulus geworden, ein völlig umkrempelter Mensch. Und genau das Gleiche kann mit jedem Mensch passieren, der mit dem Herrn Jesus unterwegs ist. Lassen wir das zu, dass wir verändert werden. Lassen wir das zu, dass jemand auf mich zukommt und sagt, Samuel, jetzt hast du da Mist gebaut. Ich denke, du solltest deinen Weg ändern, dein Denken ändern. Ich weiss noch gut, vor vielen, vielen Jahren, ich war noch jugendlich, also das heisst, es liegt schon ziemlich viele Jahre zurück. Ich bin dieses Jahr 65, von dem wissen wir ungefähr. Wie viele Jahre, da bin ich ungefähr 15, das heisst 50 Jahre zurück, Minimum. Es ist ein Ältester zu mir und sagt, Samuel, es gibt gewisse Sachen in deinem Leben, die vielleicht ändern sollst. Bin ich bereit, das anzunehmen? Bin ich bereit, wenn jemand kommt und sagt, Samuel, ich denke, das sollst du ändern, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man vielleicht auch den Herrn Jesus fragt, den Jesus meinst du, stimmt das wirklich? Und wenn man das sieht und erkennt, dann ändert. Leider Korinther hat das nicht gemacht. Obwohl der Paulus ein so gutes Vorbild war. Er schreibt nämlich in 2. Korinther 6, Vers 6, schreibt er, wir empfehlen uns, also der Apostel Paulus stellt sich hier als ein Vorbild, weil er sich selber auch hat korrigieren lassen. Weil er selber mit Jesus unterwegs war. Und deswegen kann er sagen, 2. Korinther 6, Vers 6, sagt er, wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und Freundlichkeit. Das heisst also, zuerst muss ich erkennen, dann kommt das geheiligte Leben, dann kommt auch die Auswirkung, nämlich Geduld und Freundlichkeit. Und das ist nicht unbedingt mein Steckenpferd, Geduld. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, oder? Manchmal gehen die Rosse ein bisschen durch. Ich glaube, nicht jeder hat 180 PS, oder? Das ist logisch. Aber wenn man die hat, muss man lernen, Geduld haben. kann ich sagen, nicht, dass ich 180 PS habe, ich bin kein Porsche, oder ich habe noch mehr. Aber einfach, jeder weiß, jeder kennt sein Wesen, kennt seine Art. Bin ich bereit, durch Erkenntnis, durch Studium vom Wort Gottes, mich zurechtbringen lassen? Kommt auch das Fruchten daraus, dann wirklich Geduld und Freundlichkeit? Paulus stellt sich so an. Dann sagt er weiter, wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei. Der Paulus, er ist verändert worden durch das Evangelium. Und Evangelium heisst eigentlich durch das Dynamit Gottes. Und dort, wo Menschen das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken, beten und auch das dann ins Herz hineinlösen und sagen, ja, ich möchte mich verändern lassen, dann ist das Evangelium eine verändernde Kraft Gottes. Und genau das Evangelium hat aus einem wutschnaubenden Paulus ein Mann von der Gnade Gottes gemacht. Ein Mann, der kann sagen, schaut mein Leben an. Er sagt dann an der Stelle, sagt er, nicht weil ich es gemacht habe, nein, Gottes Gnade, die im Leben war, und die Gnade war nicht vergeblich, weil ich es zugelassen habe. Und macht aus dem Apostel Paulus ein Mann von der Reinheit, von der Aufrichtigkeit und Integrität. Und das ist für mich so etwas Schönes. Der Apostel Paulus hat mit den Korinthern geschaffen. Und interessant ist, normalerweise könnte man sagen, es hat doch alles keinen Sinn. Und ich vergesse nie, die ältere Dame, sie hat einige Kinder gehabt. Und wir wollten die Kinder abholen für die Sonntagsschule oder die Jugendgruppe. Und dann sagt die Dame zu mir, es hat doch alles keinen Sinn. Es bringt doch gar nichts. Der Schopf und Malz verloren. Bei Paulus war es nicht so gewesen. Der Apostel Paulus, obwohl er Korinth erkannt hat, obwohl er gewusst hat, die sind völlig egoistisch, er ist dennoch mit ihnen geduldig geblieben. Korinth hat ihn sogar angefindet. Er ist dennoch freundlich gewesen. Sie haben ihn verleumdet. Und dennoch hat er sie weiter geliebt. Ja, wie ist so etwas möglich? So etwas ist nur möglich, wenn wir wissen, wer in uns wohnt. Und der Apostel Paulus sagt in Kolosser 1,27, Christus in euch, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Apostel Paulus kann sagen in 2. Korinther 5,17, daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur und eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus weiß es. Der alte Saulus, der ist am Kreuz, aber jetzt wohnt Jesus in mir. Und ich darf lernen, mit in Jesus zu leben. Und der Apostel Paulus kommt jetzt zu den Korinther und sagt, ihr lieben Korinther, oder ihr Gemeinde in Bern, oder Samuel, genau das Gleiche darfst auch du in deinem Leben erfahren. Dass verändert wirst, umgestaltet wirst. Der Paulus erringt um seine geistlichen Kinder. Und er möchte ihnen einfach immer wieder neu einen vor Augen malen, nämlich Jesus. Jesus, der ist gekommen, um unser Leben auf den Kopf zu stellen, zu verändern, aus den Sünden rauszureissen und zu seinen Boten zu machen. Und deswegen sagt er, in 1. Korinther 2, Vers 2, sagt er, ihr lieben Korinther, ich habe mir ein einziges Ziel gesetzt für euch. Ich lese es so vor, wie es da steht. Ich habe mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Auf den, der alles am Kreuz da hat. Und es ist wirklich so, wenn ich Jesus vor Augen habe, wenn ich Jesus vor Augen habe, wie er für mich ans Kreuz geht, wie er alles zahlt, wie er den lebendigen Gott den Himmel verlässt, wenn ich Jesus so vor Augen habe, dann kann ich nicht in der Sünde leben, es geht nicht. Und der Apostel Paulus möchte, dass wir solche Männer und Frauen werden, dass wir gegründet werden im Wort Gottes, nicht in einer frömmlerischen Art, von dem habe ich immer einen Horror. Frömmlerische Menschen, die nur das Wort Gottes zitieren können, von dem irgendwie habe ich einen Graus. Aber ich habe Männer und Frauen, Junge und Alte gern, die einfach, hey Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Die können dreckige Finger haben, weil sie Mechaniker sind oder Bauern, spielt keine Rolle, aber sie sind gegründet im Wort Gottes und leben entsprechend. Und Männer und Frauen, jung und alt, die einfach sagen, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Ich möchte ihn verherrlichen, ich möchte ihn ehren. Und ich möchte das tun mit einem Lebensstil, der von Heiligkeit geprägt ist. Und Heiligkeit ist nicht Frömmelerei. Wenn einer nur so fromm kann reden, dann geht mir schon rote Laterne los. Ja, das ist wirklich so. Und der Apostel Paulus, er möchte einfach, dass die Korinther, dass wir persönlich ein Leben führen, das ihn ehrt. Und da kommt der Apostel Paulus und bringt im Korinth, im 2. Korintherbrief, bringt er zwei Beispiele oder zwei Bilder, um uns zu zeigen, was es heisst, eigentlich mit Jesus unterwegs zu sein, ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Es ist das Bild von einem Tempel und das Bild von Brot und Bräutigam. Die beiden Bilder braucht er. Und in diesen Bildern möchte Paulus uns zeigen, schau mal, das ist eigentlich das, was wir brauchen, damit wir ein Leben führen können, das Jesus ehrt. Ein Bild vom Tempel. Und er sagt Apostel Paulus, 1. Korinther 3, Vers 16, sagt er, und im 2. Korinther wiederholt er das nochmal, wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Da bezieht ihr das mehr ein bisschen auf die Gemeinde. Und im 2. Korinther 6, Vers 14 bezieht ihr das ein bisschen persönlicher auf uns. Und da sagt er nämlich in 2. Korinther 6, Vers 14, also einfach mit dem Bild vom Tempel, macht nicht gemeinsame Sachen mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Gibt es irgendeine etwas, eine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Und jetzt kommt's. Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Weißt du, dass du ein Tempel bist vom lebendigen Gott? Dass Jesus in dir wohnt? Und wenn ich ein Haus besitze, und dann gehört das mir. Aber da sagt Apostel Paulus, dass wir nicht uns selber gehören, sondern Gott. Und wenn Gott, wir ein Haus sind vom lebendigen Gott, ein Tempel ist ein Haus, dann hat er doch auch das Verfügungsrecht drüber. Oder nicht? Das heisst, wenn ich ein Tempel bin, mein Körper ein Tempel ist vom Heiligen Geist, von Jesus, wer hat dann das Recht, über den zu verfügen? Wer hat das Recht, über den Tempel zu verfügen? Weißt du, dass du jemand bist, der nicht dir selber gehört? Oder? Ein Haus tun wir zum Beispiel in Ordnung halten. Unser Haus, wo wir drinnen wohnen, das ist ja unser Eigentum. Das tue ich doch schauen, dass es in Schuss bleibt, dass es aufgeräumt ist. Wenn das Dach tropft, gar nicht und flicks oder Laslo flicken. Wenn ich neue Wasserleitungen muss haben, entweder mache ich es selber, wenn ich es kann, oder ich lasse es machen. Aber ich halte das Haus in Schuss. Wie ist es mit unserem Körper? Wie ist es mit unserem Leben? Wie ist es mit unserem Sein? Man kann sich zu Tod fressen, zu Tod saufen, kann man alles. Aber mit den Füßen, ich bin ein Tempel vom Heiligen Geist. Man muss auch ein bisschen im Schuss bleiben. Klar, ich bin nicht ein Sportsmuffel. Ich tue mich gerne bewegen und so. Früher habe ich viele Sachen gemacht, heute viel weniger. Aber wissen die, wem ihr gehört? Paulus sagt, 1. Korinther 6, Vers 19, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Haben wir das vergessen? Und ein Tempel, wo nicht mir gehört, wo Gott gehört, dann muss ich doch pflegen, schützen, bewahren. Ich muss maßvoll mit ihm umgehen. Auch genügend Schlaf. Weißt du, als Jugendlicher habe ich gemeint, ich könnte nur mit 4-5 Stunden rüberkommen. Aber es geht nicht mit der Zeit. Klappt man einfach zusammen. Ich muss im Körper gewisse Pflege angedeihen. Klar, zu viel Make-up ist auch nicht gut, oder? Das ist logisch. Ja, und wenn man zu viel einfach in den Körper investiert, haben wir vielleicht gelesen von dem Herrn Johnson. Haben Sie etwas gelesen von dem? Der ist so um die, zwischen 40 und 50 ist er. Er hat gemeint, er könne ewig leben. Er nimmt jeden Tag 200 Supplements, also Vitaminstoffe und so weiter jeden Tag. Er hat vom eigenen Sohn Blutplasma genommen, hat sie injiziert und so weiter, damit er lange lebt. Er macht jeden Tag ein klares Programm, Aufstehen, Schlaf, medizinische Betreuung und so weiter und so fort, Sport, alles klar geregelt. Und er sieht auch gut aus, muss ich sagen. Aber interessant, jetzt plötzlich hat er eine Autoimmunerkrankung bekommen. Das heisst, zu viel dem Körper zuzutun, ist auch nicht gut. Kann man auch krank werden. Wir haben da nur eine kurze Zeit auf der Erde, sind 70, 80, vielleicht auch ein bisschen älter. Aber unser Körper gehört dem lebendigen Gott. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir lernen, mit unserem Körper Gott zu ehren. Nicht unseren Körper zu verherrlichen, aber dennoch unseren Körper als ein Geschenk Gottes anzuschauen und Gott zu verherrlichen. In Römer 12, Vers 1 lesen wir Folgendes. Römer 12, Vers 1 und 2. Da kommt Apostel Paulus, nachdem er das ganze Evangelium erklärt hat, und nimmt auch Bezug auf unser Leben und sagt Folgendes. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch, und das Wort ermahne ist ja auch da, es erinnert, er möchte euch zur Seite nehmen und euch anspornen, motivieren, komm, mach doch das, was ich jetzt dir sage. Er sagt da, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Ist das euch bewusst? Also ganz bewusst kann ich sagen, Herr Jesus, mein Körper gehört dir. Und das mache ich ganz bewusst, wenn ich am Morgen aufstehe. Das habe ich da schon ein paar Mal gesagt, 2-3 Minuten an der Bettkante sitze, Herr Jesus, von oben bis runter, alles gehört dir. Mein Reden, mein Hören, meine Augen, mein Denken, mein Tun. Es gehört dir. Ich bin ein Tempel von deinem Heiligen Geist. Und der Apostel Paulus, er ermahnt Korinther und sagt ihnen, ihr lieben Korinther, und Korinther sind solche gewesen, die haben so viel können saufen, dass sie besoffen waren beim Abendmahl. Das wisst ihr, oder? Die sind betrunken gewesen beim Abendmahl. Wie ist das möglich? Das heisst also, die haben so gelebt, Korinther, nur für den Moment, nur für den eigenen Genuss. Und Paulus sagt jetzt ihnen, ihr lieber Korinther, euer Körper gehört nicht euch. Sondern lebt bewusst so, dass ihr auch mit eurem Körper den lebendigen Gott ehren. Gleichzeitig ist aber auch ein zweiter Gedanke darin, nämlich, dass wir als Gemeinde das Haus sind, der Tempel sind vom lebendigen Gott. Und sind wir uns dessen bewusst, dass wir als Gemeinde, auch Gemeinde in Bern, dass wir ein Tempel sind, wo Gott sich sehr wohlfühlen? Oder Apostel Paulus hat ja ihnen geschrieben, ja, da ist Streit, da ist Neid, da ist Eifersucht. Und können wir denn gerne in ein Haus rein, wo da Lampen sind, die haben? Oder es ist aber interessant, das ist vielleicht ein Zeugnis aus unserem persönlichen Leben. Mein Vater, wenn er ist verrückt war, das hat man schon von der Straße aus gespürt. Ihr lacht jetzt. Ich weiß noch gut, wir sind verlobt gewesen, also verliebt. Ich weiß nicht, ob wir schon verlobt sind, auf alle Fälle. Sind wir heimgekommen. Bei uns haben wir die Stege schauen. Ja, vielleicht ist es 5 Meter gewesen, vielleicht auch 3 Meter, weiß ich nicht mehr genau. Auf alle Fälle sind wir da unten gewesen, beim Eingang. Dann sage ich zu meinem Schatz, du Schatz, die Heim gibt es Lampen. Wir haben nichts gehört, nichts gesehen, nichts geschmeckt, nichts. Und sagt, ja, hier gibt es Lampen. Dann sagt sie zu mir, ja, das ist gar nicht sie, doch, ich spüre es. Ich spüre es, die hier sind Lampen. Wir müssen, kennen das Wort Lampen, oder? Ja, gut, tipptopp. Nicht Lumpen, Lampen. Auf alle Fälle hat Eva gesagt, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, nur eine Einbildung. Er hat gesagt, nein, es ist wirklich keine Einbildung. Sind wir die Steine nur und wirklich, es war so gewesen. Und wenn es die Lampe gegeben ist, ist ziemlich schnell wieder weg, oder? Ja, rechts umgekehrt und wieder weg. Wenn jemand in unsere Gemeinde kommt, als Bern, und die haben Lampen untereinander, meinen die nicht, dass die Leute das merken? Es ist einfach eine Tatsache. Und deswegen, wenn wir eine Gemeinde sind, wo der Herr Jesus im Zentrum ist, wo man einander lässt stehen, auch wenn man manchmal ein bisschen komisch ist, das gibt es ja, oder? Jeder Gemeinde gibt es das. Oder haben die das nicht? Wir müssen jetzt nichts sagen, oder? Ja. Ja, aber es ist doch einfach, es gibt Sympathie, Antipathie. Das ist einfach normal, das ist normal. Aber wenn man sagt, okay, es ist ein Kind Gottes, er gehört zum Herrn Jesus, wir wollen miteinander Weg gehen, ich will ihm Liebe, Respekt und Achtung begegnen, das ist doch ganz anders, etwas anderes, als wenn man kommt einer nie und alle denken, es kommt auf einen komischen Typ. Der merkt das. Es ist einfach so. Es ist ganz interessant, so wie wir es damals gemerkt haben, wo mein Vater zuhause ist verrückt gewesen. Und deswegen, eine Gemeinde ist ein Tempel vom lebendigen Gott. Und dort soll das Lob und Arbeit, die Verherrlichung vom Herrn im Zentrum stehen. Ein Miteinander. Es soll das Wort Gottes verkündigt werden. Es soll der lebendige Gott verherrlicht sein. Es soll gestaunt werden über die Erlösung, die Gott uns geschenkt hat. Und wir sollen miteinander Lieder singen, die ihn ehren und ihn anbeten. Und ich habe mir so Freude an die Gebetsgemeinschaft. Das ist doch was Schönes. Ich kann einfach Danke sagen. Ihr habt betet für das Wetter. Ihr habt betet, dass es kommt regnen und wir brauchen dringend Regen. Ja. Und deswegen sagt Paulus dann und geht weiter. Er sagt in Kolosser 3, Vers 16, das ist ein Brief, den er geschrieben hat aus dem Gefängnis. Und er schreibt dann dort, in Kolosser 3, Vers 16, lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Und eben der Reichtum vom Evangelium ist, dass man sich einander annimmt, dass man sich wertschätzt, dass man einander hilft auf dem Weg mit Jesus. Wenn einer auf die Nase geht, ist, dass man ihm zurückhilft. Und wenn man einer vielleicht mal eine Mahnung braucht, dass man ihn nicht zusammenstaucht, sondern dass man ihn auf die Seite nimmt und ihm hilft. Vor 2 Tagen, klar, ich habe nicht viel studiert, oder? Habe ich den Bunsenbrenner, den Gasbrenner genommen, beim Garten bin ich da auch abgeflammen, oder? Jetzt, was verboten ist, oder? Wo man nichts hat, auf das Feuer machen. Ich habe nicht daran gedacht, oder? Ja, einfach auf unsere Steinplatte bin ich angefangen, der kommt nach, Priest, die verrückt sind mit mir. Ja. Aber eben, man kann es so sagen oder so sagen. Ich habe die Nachbarin noch nie so, sie ist nicht direkt nach, sondern ein paar Häuser weiter ist sie da. Und die hat wahrscheinlich gehört, wenn ich da den Bunsenbrenner wieder denke. Und der hat es auch gesagt. Er gesagt, ja, die können es auch auf eine andere Art sagen. Oder? Wenn sie einfach zu mir kommen mit einer Flasche Bier und sagen, du willst eine Flasche Bier mit mir trinken und so. Und nachher können wir miteinander darüber reden. Und er hat gesagt, ja, fantastisch, aber so, ich bin wie ein begossener Hund bin ich da gestanden. Dachte, ja. Eigentlich hat sie ja recht gehabt, ich hätte selber überlegen oder habe ich nicht gemacht. Es menschelt einfach, einer gemeint Jesus. Und deswegen sagt der Paulus, wisset ihr nicht, 1. Korinther 3,16, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Er ist mitten da. Leider, leider haben Korinther eben das nicht gemacht. Und deswegen sagt der Paulus, ja, ich habe einfach Angst, Not, ich zitiere nochmal 2. Korinther 12, 20. Ich fürchte, dass Streit, Rechthaberei, Wut, das und so weiter da sind. Das sollte eigentlich nicht sein. Leider kommt die Situation immer wieder vor. Und deswegen ist es doch so, wir dürfen einander Mut machen. Mut machen. Komm, wir gehen weiter. Und das ist eine Situation, die in der ganzen Bibel immer wieder beschrieben wird, dass man eigentlich alles weiß, aber leider das Gegenteil macht. Das ist leider so. Und wenn man die Bibel durchschaut, sieht man das schon im Alten Testament. Da sieht man zum Beispiel, wie ein Josua, wie er muss das Volk zurechtweisen. Josua 24, 15. Er sagte zum Volk, nachdem er schon so viele Jahre mit ihm unterwegs war, dann schaut er zurück. Er schaut auf zurück, auf die Geschichte, die sie miteinander erlebt haben, die Wege, die sie mit dem lebendigen Gott sind gegangen, schaut er zurück und sagt, ich denke auch mit Tränen im Gesicht, ähnlich wie der Apostel Paulus, sagt er, Josef 24, 15, wenn es euch aber nicht gefällt, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Stromes verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter. Und dann sagt der Josua, der schaut an, und es ist für mich so ein Fels in der Brandung und sagt, ich aber und meine ganze Familie, wir werden, wir wollen dem Herrn dienen. Genau das gleiche in Elia. Jesus sagt auch zu den Zuhörern, zu seinen Zuhörern, er sagt ihnen auch, ihr lieben Leute, wem wollen die eigentlich dienen? In Matthäus 6, 24 sagt der Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird ihn den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen. Wir dürfen eine Gemeinde sein, wo wirklich sich entscheidet. Und es ist eine bewusste Willensentscheidung. Und wir haben miteinander auch ganz kurz uns Gedanken gemacht, 1. Korinther 13, wo das hohe Lied von der Liebe beschrieben wird. Dort drin kommt nie ein emotionaler oder Schmetterling oder irgendetwas drin vor, sondern nur Entscheidung. Ich will. Leider haben die Korinther das nicht gemacht. Ein weiteres Bild, das der Apostel Paulus braucht, ist auch das Bild von Brut und Bräutigam. Und er kommt und tut das Bild ihnen vor Augen malen, indem er sagt, 2. Korinther 11, Vers 2, sagt er, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit einem Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir alles daran gesetzt, um ihm, Christus, eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Und ich habe schon erwähnt, dass wir gestern das Hochzeit hatten. Es ist einfach etwas Schönes, wenn zwei Menschen dürfen den Weg miteinander starten. Sauber starten. Dass wir miteinander sich entscheiden, wir wollen gemeinsam miteinander den Lebensweg gehen. Wir wollen einander helfen. Wir wollen einander tragen, ertragen, ermutigen, stärken. Wir wollen auch, wenn einer auf die Nase gefallen ist, wenn wir ans Recht bringen, aufhelfen. Wir wollen unser Leben lang lieben, wertschätzen und achten. Und genau das ist auch das, was zwischen Christus und der Gemeinde ist. Christus hat sich entschieden, uns zu lieben. Und wir werden verglichen mit einer Brut. Und was ist eigentlich die Aufgabe von einer Brut? Klar, heute gibt es ja nicht mehr Verlobungszeit, oder? Wir ziehen sofort zusammen. IKEA lässt grüßen. 3 Wochen kann man es einstellen. Nach 2 Jahren kann man sich rausrühren, geht wieder zu IKEA, kauft wieder neue Möbel. Und so wechseln wir leider auch Freunde oder Freunde, oder? Gar nichts gegen IKEA, versteht mich richtig. Aber es ist einfach ein Zeichen von der heutigen Zeit. Eine Brut hat früher gewartet auf ihren Bräutigam. Sie hat sich vorbereitet, sie hat Ausflüge gemacht. Wir sind jetzt unterwegs in Norddeutschland und haben dort so eine schöne Box gesehen. Das war die Ausflügebox oder Kiste von einer Brut. Sie war verlobt gewesen. Und in dieser Verlobungszeit hat sie was gemacht? Hat die ganze Ausflüge zusammen, ich weiß nicht mehr, nicht in der Klisme, ich weiß nicht mehr, macht. Nein, keine Ahnung. Die Fachausdrücke kann ich nicht. Oder Probe, ja genau. Auf alle Fälle, sie hat sich vorbereitet. Und genauso ist es doch auch, wir sollen uns vorbereiten auf den Tag, wo unser Herr Jesus uns zurückholt. Als Gemeinde sollen wir bereit sein, Herr Jesus, du kannst heute kommen. Persönlich sollen wir bereit sein. Und das habe ich da schon mal erzählt, wo wir verlobt sind, meine Frau und ich. Ich war in Südamerika, dann schickt sie mir den Meter, habe ich schon erzählt, könnt ihr euch erinnern? Nicht erinnern, habe ich nie erzählt. Ich werde auch älter, vergiss die Hälfte, das ist schon möglich. Auf alle Fälle, wir sind verlobt, ich war in Südamerika, wir haben uns 2 Jahre lang nicht gesehen. Und dann ist es so, es ist noch 100 Tage gegangen, bis wir uns wieder würden sehen. Und dann haben wir damals, meine Verlobte hat mir so einen Stoffmeter geschickt, die gibt es glaube ich heute noch. Ja, und dann, ja, so einen Stoffmeter, so einen flexiblen Meter. Ja. Obwohl es Stoff ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich gewusst, dass es gar noch 100 Tage, bis wir uns wieder werden sehen. Und dann habe ich jeden Tag 1 Zentimeter abgeschnitten. Ja, eine gewisse, endlich sehe ich sie wieder. Und sie hat einmal telefoniert. In den 2 Jahren hat sie einmal telefoniert. Oder damals haben wir noch über das Fernmeldeamt, das Zeug verstöpseln und so weiter. Oder? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wisst ihr, wie viel wir zahlt haben pro Minute? Sie hat einmal angerufen. 12 Franken. Pro Minute. Und damals hat sie 600 Franken verdient. Das könnt ihr euch auch vorstellen. Sie hat 10 Minuten telefoniert, 120 Franken. Ja. Heute mit Skype, WhatsApp und so weiter, kostet es ja nichts mehr. Wir reden mit unserem Sohn in Kanada, mit dem anderen, ja, kostet nichts. Auf alle Fälle, eine Gemeinde, die Jesus erwartet, ein Mensch, der Jesus erwartet, die bereitet sich doch vor. Die freut sich auf den Moment, wo wir endlich beim Herrn Jesus sind. Und ein Verlobter oder ein Bräutigam, der hält sich auch rein. Der lebt den Lebensstil. Oder? Ich habe gewusst, sie ist mit mir verlobt. Ich habe 100%iges Vertrauen gehabt. Ja, die schaut keinen anderen an. Und ich habe auch keine anderen angeschaut. Kommt gar nicht in den Sinn. Und wir als Gemeinde Jesu, wir spielen so oft, spielen wir mit der Welt, spielen wir mit der Sünde. Eine Brut weiss, meine erste vorrangige Priorität ist mein Bräutigam. Und was für ein Geschenk haben wir dann dürfen, sich treffen, weil wir zusammen sein dürfen. Was für ein Geschenk, wenn wir miteinander weggehen. Und so dürfen wir auch, was gemeint Jesus uns wirklich vorbereiten, dass Jesus wiederkommt. Ganz bewusst alles ablegen, was ihn hindert, was ihm keine Freude macht. Und das weiss jeder ganz individuell, weiss das selber. Er weiss es, muss man gar nicht sagen. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man ihn erwartet, wenn man wirklich ihn als Kreuz vor Augen hat, dann muss ich nicht mit dem Finger zeigen und sagen, du musst das und das ändern. Gottes Heiliger Geist zeigt es einem. Man weiss es. Und das ist der Maßstab für jemanden ein bisschen enger und für einen anderen ein bisschen breiter. Versteht ihr den Gedanken? Paulus sagt, ich habe euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm, Christus, eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Und so soll es auch sein. Möchten wir doch ein bisschen anders sein als Korinther. Korinther sind so fokussiert auf ihren Lebensstil, so fokussiert sie auf Diesitz, dass sie leider, obwohl sie den besten Lehrer hatten, sie haben das Ziel aus den Augen verloren. Möge das bei uns anders sein. Paulus schreibt ganz am Schluss zu den Korinther. Und ich denke vielleicht auch mit Tränen im Gesicht. Ich lese nochmal 2. Korinther 13, Vers 11. Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch. Lasst euch zurechthelfen. Nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und er bringt dort auch noch etwas. Sie sollen sich untereinander mit einem Kuss grüßen. Das machen wir heute zum Glück nicht mehr. Warum sage ich das? Ich tue gerne meine Frau küssen. Ja, das ist schon so. Aber ich weiß noch gut, wir waren in Uruguay, auf unserer Bibelschulzeit, im Landesinneren. Und dort, Uruguay ist ein Land, fast doppelt so gross wie Deutschland. Hat 3,5 Millionen Einwohner, wenig Gläubige. Und wenn sich die treffen, dann küssen sie sich auf die Backen. Ja. So wie die Franzosen auch, oder? Machen sie das. Auf alle Fälle weiss ich noch gut, da kommt, wir sind im Einsatz gewesen, ich muss jetzt noch lachen. Da kommt ein kleines Frauenli zu mir, kein Zähne im Maul, nicht. Und sie nimmt mich an den beiden Ohren und drückt mich vollen Kuss aufs Maul und sagt, gute Nacht um 6. Ich war so überrascht gewesen, Ich wusste, nächstes Mal muss ich schnell so machen, was willst du darüber? Und auch für damals war es anscheinend ein Zeichen gewesen, dass man sich wirklich geküsst hat, weil man muss auch so verstehen, der Standesunterschied damals war riesig gewesen. Und ein grosser Prozentsatz von all denen, die im Gottesdienst waren, waren Sklaven gewesen. Und jetzt kommt da ein Herr, kommt einer aus dem Haus, ja, vom Kaiser und nebenzu ist ein Sklave, einer, der kein Recht hat. Und es ist natürlich schon für den Sklaven ist kein Problem, den Grossen zu küssen, aber umgekehrt wahrscheinlich schon. Das heisst, es hat keinen Standesunterschied gegeben. Wir sind eins in Jesus, wir sind erlöst und erkauft. Und das ist das herrlichste Zeugnis, was es geben kann in der Gemeinde Jesu. Eins in dem Namen Jesus, eins im Versöhnungsblut, eins in dem Wort der Gnade, oh welch ein köstlich Wort. Kennt ihr das Lied, oder? Wahrscheinlich. Ja. Nehmen wir das mit, als Ansporn, als Ermutigung für euren heutigen Tag. Amen. Dann miteinander still werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Ein Gott, der uns anspornt, motiviert, mit dir unterwegs zu sein. Und hast uns zu deinem Haus gemacht. Wir dürfen ein Tempel sein vom lebendigen Gott, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber als Gemeinde dürfen wir dein Tempel sein, der widerstrahlen, dass du da in unserer Mitte bist. Wir dürfen aber auch Menschen sein, die dich erwarten, jeden Tag neu und entsprechend auch unser Leben dir zur Verfügung stellen. Danke dir dafür und wir preisen dich, Herr. Amen.